Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Der Podcast. Euer Promi-Talk mit Katrin Müller-Hohenstein.
Guten Morgen. Hier ist das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück und es wird ein besonders schönes Sonntagsfrühstück, denn Elias Mbarek ist da. Guten Morgen, Elias.
Guten Morgen.
Elias, vor mir sitzt ein Mann, der ist geboren in München, der hat einen österreichischen Pass, lebt aber gerade in New York. Wo fühlst du dich zu Hause?
Jetzt gerade in New York, tatsächlich.
Wie lange hat es gedauert?
Ehrlich gesagt, ist jetzt so in den letzten Monaten so eingetreten, zum ersten Mal so richtig. Ich bin ja vor zwei Jahren schon dahin gezogen, habe dann aber so viel gedreht und war dann so viel gar nicht zu Hause, dass ich irgendwie das Gefühl nicht eingestellt hat. Und jetzt war ich so mal ganz lange am Stück da und muss sagen, fühle mich da so richtig wohl gerade, ja. Also das ist irgendwie so, freue mich jetzt auch schon wieder nach Hause zu kommen. Ja.
Ah, gibt einen neuen Film mit dir, Alter weißer Mann, über den sprechen wir gleich, aber natürlich auch noch über vieles andere. Wie schön, dass du da bist, ich freue mich.
Ich mich auch.
Du bist in Deutschland, Elias, einer der beliebtesten Schauspieler überhaupt. Du sagst aber dennoch, ich finde es unfassbar angenehm, wenn ich nicht beachtet werde. Wie oft klappt das?
Naja, wie ich gerade schon gesagt habe, jetzt in meinem neuen Zuhause sehr gut, da kennt mich wirklich gar niemand und das ist wirklich sehr schön. Also ich genieße das, dass ich da an ganz normalen Aktivitäten teilnehme, dann die Straßen langlaufe, U-Bahn fahre und wirklich mich keiner beachtet. Das ist unfassbar befreiend, muss ich sagen.
Aber was passiert denn, wenn du in Deutschland irgendwo auftauchst?
Naja, also es ist Gott sei Dank nicht mehr so wie damals bei Fucking Goethe. Das waren so die Hochzeiten, da war das wirklich anstrengend und war auch erschreckend teilweise für mich. Weil ich damit nicht umgehen konnte. Das war total, kam so aus dem Nichts und die Leute waren damals, das war so hysterisch teilweise. Das war manchmal wirklich angsteinflößend und das hat sich Gott sei Dank total beruhigt. Aber es ist natürlich schon so, dass die Leute, wenn man irgendwo hingeht, also dass man einfach immer erkannt wird von irgendjemandem und dass eigentlich immer irgendjemand was will. Also ob das ein Selfie ist oder ein Autogramm und so. Und das ist ja auch total in Ordnung, aber ich bin dann manchmal wirklich auch ganz froh, wenn man so ein ganz normales Leben hat und eben nicht als der Star erkannt wird.
Hast du mal erlebt, dass Paparazzi in den Büschen sitzen?
Ja, oft. Also bei meiner Hochzeit, bei ganz vielen Gelegenheiten, leider, ja.
Ja, du bist natürlich auch für die Yellow Press wahnsinnig interessant und die schreiben dann was darüber. Da hast du gar keinen Einfluss drauf, was sie schreiben. Dann liest du da teilweise wahrscheinlich den allergrößten Käse.
Oft, ja. Aber dafür gibt's ja Gott sei Dank gute Medienanwälte und okay. Da geht man halt dagegen vor. Leider ist dann oft schon gedruckt, das ist das Problem. Aber das gibt's. Aber das ist natürlich auch alles so part of the game. Also ich will jetzt auch nicht jemand sein, der sich dann so immer darüber beschwert, wie schwer es ist als Prominent oder so, weil das ist es nicht. Ich bin wirklich sehr dankbar für meinen Erfolg, für die Anerkennung auch seitens des Publikums, für die Fans, für all das, was so damit einhergeht. Also das ist ja total außergewöhnlich und ich glaube nicht, dass das, also ich hätte mir das nie zu träumen gewagt und insofern will ich mich da gar nicht drüber beschweren. Das ist alles sehr schön, aber, und das meine ich mit diesem kleinen Aber, ich finde es genauso schön, dass ich mittlerweile halt auch Möglichkeiten habe, mir meine eigenen Freiräume zu schaffen und dann zum Beispiel jetzt eben nach Hause zu fliegen und dann wieder ein ganz anderes Leben zu haben.
Gibt einen neuen Film mit dir, Alter weißer Mann, und ich habe mir spontan gedacht, oh weia, daran kann man sich wirklich brutal die Finger verbrennen. Dann habe ich mir das angeschaut und ich muss sagen, das ist ein echter Volltreffer geworden. Wie gefällt's dir?
Ich habe das Drehbuch gelesen und wollte dabei sein. Also Simon Verhoeven, der Regisseur, ist ja ein guter Freund von mir und wir haben auch schon ein paar Filme miteinander gemacht und der kam mit der Idee auf mich zu und meinte so, hey, ich habe ein Drehbuch geschrieben, da gibt's eine kleine Rolle, ich möchte sie dir gar nicht anbieten, weil du wirst es, glaube ich, eh nicht machen, die ist zu klein für dich. Aber ich wollte sie nochmal erzählen und ich so, hey, schick mal. Und dann hat er mir das Drehbuch geschickt und ich war so, ich will da dabei sein, das ist super witzig. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben tatsächlich auch noch ein bisschen was an der Rolle gemacht, also er, aber wir haben uns da zusammengesetzt und so ein paar Ideen ausgetauscht und dann hat er da an den Szenen gefeilt und hat meine Rolle auch noch größer geschrieben. Und dann war ich dabei, weil das war, also ich wusste irgendwie, das ist so ein, also das Thema ist ja erstmal sehr pro,
also ja, der Titel. Also man muss erstmal sagen, es geht um ein großes Thema unserer Zeit, also um die Kommunikation in einer polarisierten Gesellschaft. Der eine Teil meint, das kann man nicht mehr sagen, der andere, ihr habt sie doch nicht mehr alle. Wo stehst denn du da?
Bei was jetzt genau?
Ja, bei der Frage.
Das Schöne ist wirklich,
wo ist die Grenze des Sagbaren?
Also bei vielen Dingen kann ich mich ja total gut rausreden, weil ich bin ja selber betroffen. Also ich bin ja selber Randgruppe. Insofern, ich kann mich da mal rausmogeln. Also ich kann ja nicht mein alter weißer Mann sein, aufgrund meiner Herkunft.
Siehst du das wirklich so?
Ja. Nein, natürlich nicht. Also jeder kann alter weißer Mann sein.
Ja.
Wenn man den Begriff, also wenn man den Begriff nicht wörtlich nimmt.
Lass uns mal ein Beispiel nehmen. Also ja. Thomas Gottschalk ist gerade viel diskutiert worden.
Ja.
Der hat gesagt, er muss jetzt immer nachdenken, bevor er was sagt. Ist das schon typisch alter weißer Mann?
Ich kann nicht für ihn sprechen. Ich weiß nur, dass man, glaube ich, immer nachdenken sollte, bevor man was sagt. Also das hat nichts mit einem weißen Mann zu tun. Das sollte man eigentlich immer tun. Also zumindest meine Haltung. Ich glaube, wenn man sich in der Öffentlichkeit vor allem bewegt oder auch, nee, nicht nur dann. Also generell, man sollte sich immer bewusst sein, dass Worte Schaden anrichten können und dass man, glaube ich, mit gerade auch mit Worten Leute einfach verletzen kann und sich immer bewusst sein muss, dass Leute sensibel sind. Ich bin auch sensibel zum Beispiel.
Ja.
Und dass gerade Sprache, glaube ich, einen großen Einfluss darauf hat.
Aber dich gibt's ja jetzt auch schon ein paar Tage. Du hast diesen Wandel, der da stattgefunden hat, ja durchaus auch erlebt.
Ja.
Ging der möglicherweise zu schnell, weil sich auf einmal so viele überfordert fühlen?
Man muss sich, glaube ich, die Frage stellen, warum man davon überfordert ist. Also ich wundere mich manchmal, warum es überhaupt so ein Thema ist für viele Leute. Also so viel wird da gar nicht gefordert. Ich bin auch, glaube ich, nicht mit, also alles verstehe ich auch nicht. Aber es ist auch egal. Ich finde, wenn man versucht zu verstehen, warum Leute den Wandel in der Sprache haben wollen oder anders angesprochen werden oder so, das sind doch keine großen Probleme. Also wenn jemand das will, dann macht es doch einfach. Ich weiß nicht, also mich kostet jetzt nicht so viel Mühe, glaube ich. Ich finde immer gut, wenn es halt irgendwie, also wenn man persönlich wächst oder wenn man halt auch gesellschaftlich wächst. Also ich finde es schön, wenn Leute eigentlich ein bisschen sensibler miteinander umgehen. Also ich kenne das jetzt zum Beispiel auch von mir so. Es gibt ja für Leute aus meiner Migrationsgeschichte,
Wenn du das möchtest, ja, du darfst alles sagen.
Gibt es ja auch die wildesten Begriffe und ich möchte auch nicht so betitelt werden. Und ich komme sozusagen ja auch noch aus einer Zeit oder bin aufgewachsen in einer Zeit, wo manchmal aus meiner Sicht sehr unsensibel miteinander umgegangen wurde und Leute auch sehr einfach diskriminiert wurden. Und ich finde es wichtig, dass das nicht mehr stattfindet. Also warum sollte jemand anderes das für sich nicht auch einfordern dürfen?
Der Film ist auf jeden Fall wahnsinnig lustig geworden und am Ende finde ich auch versöhnlich. Ist das genau der richtige Weg, um dem ganzen Thema wieder so ein bisschen Leichtigkeit zu verschaffen?
Ich hoffe es. Also es könnte auf jeden Fall einen Beitrag dazu leisten. Darum geht es ja in dem Film. Also der Film, ich glaube, der Titel ist viel provokanter, als der Film gemeint ist. Der Film hat ja wirklich eine sehr versöhnliche Botschaft. Und das war auch der Grund, warum ich unter anderem mitmachen wollte. Nicht nur, weil ich den Film und das Drehbuch sehr lustig fand, sondern weil ich die Botschaft eben schön fand, dass es darum geht, dass ein vermeintlich alter, weißer Mann eben alles richtig machen möchte, nur gar nicht mehr weiß, wie es geht und auch schnell falsch verstanden wird und einfach völlig überfordert damit ist, aber es zumindest versucht. Und ich glaube, darum geht's. Also ich werde ja auch irgendwann, ich bin ja auch schon älter und ich verstehe manchmal auch nicht mehr so ganz, was da die Teenager machen und so. Aber ich guck's mir trotzdem an und denke mir, ist doch cool. Also deswegen verurteile ich die ja nicht. Ich glaube, man sollte immer versuchen, egal ob jung oder alt, also es geht auch in beide Richtungen, einfach Toleranz füreinander zu haben so und Akzeptanz und Verständnis.
Der Film ist von Simon Verhoeven, hast du schon gesagt, das ist der Sohn von Senta Berger.
Mhm.
Guter Freund von dir, mit dem hast du schon wahnsinnig viel gemacht. Ist es so, der ruft an und der muss eigentlich gar nichts sagen und du sagst, ja klar, ich bin dabei?
Ja, war bisher eigentlich immer so, ja, stimmt. Simon hat jedes Mal bei jedem Film, den wir gemacht haben, hat er einfach nur angerufen. So einfach geht's bei mir. Aber Simon ist ja auch einfach einer unserer tollsten Komödienregisseure. Also ich meine, das ist ja auch eine Ehre, also von Simon überhaupt angerufen zu werden und dass Simon da immer wieder an einen denkt und so, weil Simon wirklich jetzt schon mehrmals bewiesen hat, was für tolle Filme er macht und was für tolle Komödien und was für große Hits er gemacht hat. Also ein toller Freund.
Du spielst Alex, genauer gesagt Alex, just Alex, das ist ein selbstverliebter Schnösel mit Hang zur krankhaften Selbstoptimierung und du spielst das mit einer solchen Inbrunst. Wie viel Alex steckt in Elias?
Alex ist ja so ein Selbstoptimierer und der ist ja aber so krankhaft und das bin ich nicht. Ich glaube aber schon und das entdecke ich immer mehr so jetzt so auch im Alter, sage ich jetzt mal, dass ich immer mehr versuche einfach eine bessere Version von mir selbst zu werden. Und das sagt ja Alex auch. Also das stimmt. Also körperlich, geistig, menschlich vor allen Dingen. Ich glaube, es ist schon wichtig, also für mich ist es wichtig, dass ich versuche, immer wieder so ein Stückchen zu wachsen und zu lernen.
Ja.
Und aber eben nicht krankhaft. Also man darf dabei nie vergessen, dass man auch nur ein Mensch ist und auch Fehler hat und niemals alles richtig machen will.
Aber am Ende sitzt er in der Eistonne. Machst du das auch?
Nee. Ich bin überhaupt nicht so mit Kälte und so.
Ich habe so einen Tracker, Elias, hier.
Ja.
Der misst alle möglichen Werte und der sagt mir dann manchmal, dass ich nicht übertreiben soll. Hast du sowas auch?
Nee, Habe ich nicht.
Gut, also
aber ich mache einfach nur für Sport und ich schlafe viel.
Ja, und ich denke mir hin und wieder, ey, meine Güte, uns ist komplett der gesunde Menschenverstand verloren gegangen.
Wenn's
der
hilft.
Sagt mir am nächsten Morgen, dass ich schlecht geschlafen habe. Mhm. Also eigentlich könnte ich das doch selber merken, oder?
Ja, also ich merke es ja. Ich brauche keinen Tracker dazu. Aber ich habe auch einen sehr guten Schlaf.
Ja. Du sagst aber ja ohnehin, je älter ich werde, desto uneitler werde ich. Was machst
hab
du
ich
denn?
Habe ich das wirklich gesagt?
Ja, das hast du gesagt. Ich habe so viele Zitate von dir. Ich habe so
da
viele Zitate.
Da habe ich 100% gelogen.
Also du wirst immer, okay, pass auf. Was machst du denn für deine
Nein,
Schönheit?
Das ist Quatsch. Also ich glaube, ich bin gesund eitel wie jeder halt einfach. Aber ich bin natürlich, ich werde ja auch so ein bisschen auch fürs Aussehen bezahlt und nicht für meinen Verstand.
Ja.
Also ich muss schon auch ein bisschen aufpassen auf mich. Und natürlich, wenn man immer irgendwie vor einer Kamera steht und so, dann achtet man wahrscheinlich mehr darauf, als jemand, der das nicht tut.
Ja, aber was ist das? Gute Gene bei dir? Ist das viel Wasser?
Tatsächlich, also das ist ja so ein prominenten, so eine Aussage, aber ich, ungelogen, ich trinke wirklich, ich erzähle jetzt keinen Scheiß, ich trinke bestimmt 4-5 Liter Wasser am Tag.
No way.
100%. Ich trinke so viel Wasser, also ich, auch jeder in meinem Umfeld weiß das, und die sind alle, also was geht ab?
Hör mal, ich müsste ja permanent pullern.
Ich brauche so viel Wasser und ich trinke tatsächlich auch fast nur Wasser. Also ich verzichte weitestgehend so auf Zucker. Ich trinke keinen Alkohol. Ich glaube, das sind schon so Dinge, die helfen.
So, für alle männlichen Hörer, die uns gerade
zuhören. Und ich mache viel Sport. Sag mal, es sind schon ganz schön viele Dinge.
Ja.
Ich versuche auch wirklich, mich einigermaßen gesund zu ernähren. Das heißt, ich esse wenig rotes Fleisch ab und zu mal. Ich versuche mich auch hochwertig zu ernähren. Ich esse wirklich fast nie so Fast Food. Das gönne ich mir auch gerne mal, aber wirklich das bewusst. Und also ich achte schon auf mich. Das ist schon ein Unterschied. Ich glaube, das ist vielleicht so ein, was ich, ja.
Jetzt aber mal für alle Männer, die gerade zuhören. Hast du wenigstens eine Problemzone?
Ja, natürlich.
Wo denn?
Mein ganzer Körper, aber deswegen gehe ich jetzt ins Fitnessstudio. Und tatsächlich, schau mal, kommt noch was. Ich schlafe viel. Ist völlig unterschätzt. Also ich achte wirklich darauf. Ich schlafe mindestens 7 bis 8 Stunden am Tag und habe einen sehr guten Schlaf. Ich lege mich hin und bin sofort weg.
Siehst du, das ist ein Vorteil. Das muss ich mich erstmal können. Viele liegen im Bett und können nicht. So. Oh Gott.
Du, aber ey, wir können in 10 Jahren auch nochmal reden. Also wir tun jetzt so, als ob ich irgendwie 80 bin. Weißt du? Also, ich glaube, es ist in meinem Alter jetzt auch noch nicht so schwierig. Ich weiß nicht, wie es denn wird.
Alter weißer Mann.
Ja, wenn ich dann alter weißer Mann bin.
Alter weißer Mann spielt in Waldstätten relativ klein und da ist wahrscheinlich ganz schön was los, wenn die große Filmcrew anrückt, oder?
Also ich habe ja in dem Film jetzt, ich war ja nicht die ganze Zeit dabei, aber an den Tagen, wo ich dabei war, da haben wir meistens so im Umland gedreht. Mhm. Da war keiner, da waren so ein paar Spaziergänger.
Siehst du? Und genau darauf will ich hinaus. Ich habe gerade eben erst erleben dürfen, was es heißt, wenn vor deiner Haustür ein Film gedreht wird.
Oh Gott.
Bei meinen Eltern, ja, hat Anke Engelke gedreht.
Ah ja.
Und da standen in einem Wohngebiet an der Straße lauter so kleine Campingwagen. Ist das Leben am Set in einem Campingwagen?
Ist so armselig eigentlich, wirklich. Ich denke mir das auch immer wieder, das ist so absurd eigentlich. Man sitzt dann wirklich auf diesen kleinen Campingwagen, ja. Das ist alles sehr glamourös.
Was ist da drin? Ein Bett?
Das kommt drauf an, was im Vertrag steht. Aber auch wenn man mit tollen Verträgen, ist es nie wirklich besonders. Es ist halt einfach funktional. Also man ist eigentlich ein Ort zum Umziehen. Und manchmal, wenn man halt wartet, dass man sich halt irgendwie hinsetzen kann und einen Text lernt oder so. Aber das ist alles nicht so, also die Leute stellen sich das Setleben viel glamouröser
so
vor.
Ist es ist doch.
An vielen Sets gibt es auch ganz normale Dixie-Klos und so, da gibt es ja nicht mehr Toiletten.
Und die stehen da direkt vor so einem Wohnhaus und da ist dann das Küchenfenster von Frau Schreiber und die schaut aus dem Fenster und denkt sich, ach schau mal, das ist der Elias.
Ja.
Und die kommt dann auch mal?
Wer jetzt?
Die Frau Schreiber, also die fiktive
Frau
Schreiber.
Ja, die kommen dann auch vorbei, ja klar.
Ja. Mhm. Was ich toll finde, es gibt super Catering-Wagen. Da riecht's immer gut.
Ja, ist aber auch nicht immer gut, das Essen.
Nee, ich wollte mich schon mal anstellen.
Doch, meistens schon. Kommt darauf an, mit wem man dreht.
Also nochmal.
Bei uns gab es gutes Essen bei dem Film.
Es ist tatsächlich anders, als man sich das vorstellt. Ich finde es total irre.
Ja.
Ja.
Geht nicht zum Film, Leute. Macht was Anständiges.
Dann muss man auch noch stundenlang warten, bis das Licht stimmt. Bis das Set eingerichtet ist.
Ja, aber dann überlegt man sich, dass man ja ganz gut vergütet wird fürs Warten. Und dann denkt man sich so, hey, da habe ich schon schlimmere Jobs gehabt.
Ein Film mit Elias Mbarek funktioniert immer. Bist du heute in der komfortablen...
Ihr werdet Zitate loskommen.
Nein, das war mein Zitat.
Oh Gott, das ist jetzt eine hohe Latte, die gelegt wurde.
Okay, ich sag's trotzdem nochmal. Ein Film mit Elias Mbarek funktioniert immer. Bist du heute in der komfortablen Situation, auch mal Nein sagen zu können?
Ja, die ganze Zeit sage ich Nein. Als eigentlich der Hauptteil meines Berufes. Das ist... Eigentlich sagt man meistens nein. Das ist ganz wichtig auch. Also generell auch im Leben, muss ich sagen. Das ist mir auch immer bewusster, wird mir das, dass einfach voll wichtig ist, Boundaries zu haben und Grenzen zu setzen und bewusst nein zu sagen zu Dingen. Aber das gilt natürlich auch für meinen Beruf. Also gerade, wenn man in der glücklichen Lage ist, dass man Projekte aussuchen kann und viele Angebote bekommt, dann geht es ja darum, die richtigen auszuwählen und die Zeit, die man hat, die auch nur limitiert ist, so zu nutzen, dass man die richtigen Dinge macht und die Zeit halt auch ja mit Freude und mit Freude an der Arbeit verbringt. Und deswegen sagt man oft nein.
Das war aber ja nicht immer so. Nee. Stimmt die Geschichte, dass du vor deiner Schauspielkarriere bei den Stadtwerken München gearbeitet hast und dort Akten einsortiert hast?
Das ist so witzig. Das wurde ich letztens auch in einem anderen Interview gefragt. Das stimmt, aber ich habe da nicht wirklich gearbeitet. Also doch, ich habe da gearbeitet.
War das ein Ferienjob?
Das war ein Studentenjob.
Aha.
Das habe ich neben der Uni gemacht. Da haben wir halt einfach, wurden uns so Arbeiten zugeteilt. Und da habe ich auch mal ein paar Wochen bei den Stadtwerken München in Archiven gearbeitet.
Ja, ja.
Aber ich war da nicht wirklich angestellt oder so.
Klingt nicht so wahnsinnig sexy.
Nee, das war schlimm. Ohne Fenster und so.
Ja.
Und das war wirklich, also, das meinte ich damit. Also, jedes Mal, wenn ich in so einem Campingwagen sitze, dann erinnere ich mich an die alten Zeiten zurück und denke, hey, mir geht's wunderbar.
Ja, dein Leben hat sich brutal verändert über all die Jahre. Du hast mal von Zukunftsängsten gesprochen, von Selbstzweifeln, die du früher hattest.
Wirklich?
Und das kann ich gar nicht glauben, denn man sieht ja immer nur die, ja, die es am Ende auch geschafft haben. Wie war das Leben als Schauspieler vor dem Durchbruch?
Aufregend, weil und auch ein bisschen naiv und auch schön. Aber ich würde es nicht nochmal machen können. Also das könnte ich nicht mehr mit dem Wissen von jetzt. Ich glaube, mir war damals gar nicht so bewusst, wie riskant das alles ist, was ich da mache und was ich dafür oder was alles so passieren wird und was man dafür in Kauf nimmt und was man dafür, also wie sich das Leben auch verändert, wenn man dann Erfolg hat und oder wie sich das Leben verändert hätte, wenn ich keinen Erfolg gehabt hätte. Viel wichtiger eigentlich, glaube ich. Aber es war damals, es war wie so ein, ich war halt so jung und wusste auch, wollte es einfach machen. Aber ey, wie gesagt, die Energie hätte ich gar nicht mehr. Also damals hatte ich wirklich auch eine unglaubliche Energie und ich glaube, ich wollte das einfach unbedingt und wollte unbedingt vor der Kamera stehen und Schauspieler werden.
Du hast heute fast 4 Millionen Follower auf Instagram. Hm. Hör mal, das ist schon fast Abteilung deutscher Fußballnationalspieler. Vom jungen Elias, der kaum Vorbilder hatte, hast du mal gesagt, zum absoluten Superstar. Das ist doch völlig verrückt, oder?
Ja, völlig. Wirklich, also völlig ohne Ironie. Ich finde es auch manchmal sehr absurd.
Du lebst heute in den USA, in New York. In 2 Tagen wird in den USA ein neuer Präsident gewählt oder eine neue Präsidentin. Wie erlebst du gerade deine Stadt?
Naja, New York ist ja total, also ist ja eher demokratisch und ist ja sowieso, glaube ich, so ein bisschen so eine andere Bubble. Also ich nehme New York als eine unfassbar weltoffene und tolerante Stadt wahr und das gefällt mir da auch so gut. Also ich finde es so irre, wie viele Menschen aus so vielen verschiedenen Nationen und Religionen, Kulturen, was auch immer, friedlich zusammenleben. Und da sind manchmal Bilder, das ist Wahnsinn zu sehen. Da siehst du orthodoxe Juden neben einem schwarzen Typen, der Goldketten trägt, daneben sitzt ein Asiate und dann noch ein, ich weiß nicht, alles. Und alle sind sehr tolerant. Also ich sehe da nie jemand mit irgendjemand Stress haben. Ich weiß aber nicht, wie es außerhalb von New York ist.
Diese extreme Polarisierung, die es im Land gibt, die spürst du im Big Apple
nicht? Die spüre ich dort überhaupt nicht. Aber ich meine, ich weiß gar nicht, ob wir dann so viel über, ich glaube, all das, was da passiert, findet in Deutschland genauso statt.
Klar.
Insofern, ich glaube, da gibt es gar keinen so großen Unterschied und es ist dann auch genau dasselbe, wenn ich nach Berlin gehe. Also
aber
in Berlin nehme ich das auch nicht wahr.
Ja.
Oder in München.
Ja, aber hier wird ja erst im nächsten Jahr gewählt. Mal sehen, was dann passiert. Jetzt aktuell gibt es viele Menschen, die einfach wahnsinnig Angst haben, was danach passiert. Und zwar egal, wer gewinnt. Auf den Straßen beispielsweise nur.
Ja, also ich kann dazu nicht viel sagen. Also ich bin auch gespannt, was passiert. Ich meine, ich sitze da und harre der Dinge genauso wie alle anderen. Ich bin kein Politikexperte. Ich kenne mich auch viel zu wenig in amerikanische Politik aus, um mir da wirklich ein klares Bild über die Folgen zu machen von der Wahl. Aber natürlich bin ich auch gespannt, was es für Auswirkungen hat. Und ich hoffe, keine negativen.
Du bist nach wie vor noch gerne in deiner Heimat in München und ich war auch schon mal länger weg und ich kann mich an den Tag erinnern, als ich zurückgekommen bin und das allererste, was mir aufgefallen ist, war bei der Landung, da sind ja lauter rote Dächer. Was ist das Erste, was dir auffällt, wenn du nach einer längeren Zeit wieder in Bayern landest?
Ist mir heute aufgefallen, es ist so viel Grün, es sieht so ländlich aus, außerhalb von München. Also abgefahren, wie viel Grün man da sieht und wie viel Platz da ist. Also das sieht man in Amerika nicht. Da ist alles so vollgebaut und Beton und so, gerade in New York. Sieht so, so idyllisch aus hier.
Ja, manchmal, ich war mal am Schliersee, da gibt's die Schliersbergalm oben. Da kannst du auf den See runterschauen und du denkst, du sitzt in so einem, kennst du diese Märklin-Eisenbahn von früher? Yeah. Da konnte man auch so Landschaften bauen. Genauso sieht das da aus von da oben.
Stimmt.
Das ist so völlig, also fast ein bisschen künstlich, wie so ein Bausatz.
Aber es ist ja auch total irre. Es ist ja auch unfassbar schön, gerade die Umgebung hier in Bayern und München. Es ist ja nicht ohne Grund, kommen so viele Leute aus dem Ausland hierher, weil das einfach total irre ist. Das kennen die gar nicht von zu Hause.
Lieber Elias, du bist einer der beliebtesten Schauspieler Deutschlands, wenn nicht gar der beliebteste. Wen findest du denn selber toll? Gibt es irgendjemanden, der dich total begeistert? Abgesehen von deiner Frau.
Da gibt es so viele Menschen.
Ja.
Also meinst du jetzt in Deutschland oder?
Ja, ne, generell. Wo würdest du sagen, ist jemand, zu dem du, na, aufschauen ist ein großes Wort, aber wenn du den siehst, du denkst, boah, das ist ein geiler Typ.
Ach, also ich weiß gar nicht, ob es jetzt so... Da müsste ich jetzt mal länger überlegen, aber ich hatte natürlich, also was wirklich Tolles an meinem Beruf ist, dass man ja immer wieder vor allem Kollegen oder Kolleginnen kennenlernt, die man vorher nicht kannte oder die man vorher vielleicht auch nur aus Filmen oder Fernsehen kannte und dann merkt, wow, das sind echt tolle Persönlichkeiten und die sind nicht ohne Grund dort, wo sie sind. Also das hatte ich zum Beispiel mit Heiner Lauterbach.
Ich hatte das mit Senta Berger.
Senta Berger, super toll. Also
oder?
Absolut.
Ja.
Mit Heiner hatte ich das. Das ist ein toller Mensch, toller Mann, finde ich. Hatte ich jetzt auch in dem Film, bei unserem Film mit J.J. Liefers, Jan-Josef Liefers, auch super toller Kollege und einfach auch sehr angenehm. Und also das finde ich immer wieder schön, glaube ich, dass gerade die Leute, die es dann auch schon so lange gibt und die so einen Erfolg haben, dass man sich dann auch immer denkt, so, ja, das ist berechtigt, verstehe es. Die sind tolle Schauspieler und die sind auch menschlich so, dass man sagt, hey, die haben sich da was bewahrt, was irgendwie, also eine tolle Menschlichkeit bewahrt so. Das fällt mir immer wieder auf. Aber ich glaube, da gibt es noch ganz viele andere Leute, die fallen mir jetzt gerade spontan nicht ein.
Ja. Ein anderes Thema, was ich dringend noch mit dir besprechen wollte, ist, dass du mal gesagt hast, dass du sehr gut nichts machen kannst. Dass du es liebst, nichts zu tun. Was machst du denn, wenn du nichts tust?
Keine Pläne haben. Mich so ein bisschen treiben lassen.
Also wenn ich nichts mache, dann ist abends der Rasen gemäht und die Garage aufgeräumt.
kenne ich auch, aber nee. Es gelingt mir immer, also ich mag das gerne und gelingt mir auch immer besser, dass man dann wirklich bewusst sagt, jetzt mache ich nichts mehr. Jetzt lass ich mich treiben.
Du lässt dich treiben, machst aber dann trotzdem was.
Nee. Also klar, man muss ja atmen zum Beispiel und
ja.
Man muss ja auch irgendwie, keine Ahnung, oder man muss halt auf der Couch liegen dann oder man muss halt dann irgendwie spazieren gehen oder was auch immer. Aber halt nicht irgendwas tun, was man tun muss, weil es eine Pflicht ist. Das meinte ich, glaube ich, damit, dass man halt einfach nichts macht.
Nichts.
Ja. Ist wichtig. Also man kann nicht immer nur arbeiten. Man kann nicht immer nur produktiv sein. Ich glaube, es ist voll wichtig, dass man immer wieder Auszeiten hat. Und dafür ist das Leben ja eigentlich auch da, ehrlich gesagt. Also ich glaube nicht, dass das Leben eigentlich zum Arbeiten gemacht wurde.
Du kannst ja auch an nichts denken.
Habe ich das auch gesagt?
Gar nicht.
Mein Gott.
Ja, du musst dir mal merken, was du erzählst, weil das sind dann natürlich die Dinge, die ich alle finde. Wie geht denn an nichts denken? Wenn ich probiere, an nichts zu denken, dann denke ich darüber nach, wie es ist, wenn ich an nichts denke.
Das stimmt, aber das ist ja eigentlich, also da geht es ja wahrscheinlich dann um Meditation. Das ist ja die Idee daran, dass man versucht, an nichts zu denken. Und das kann man trainieren.
Klar.
Also man kann trainieren, aber es ist nicht möglich natürlich. Ja, nie. Also es ist schon gut, glaube ich, wenn man 10 Sekunden an nichts denkt. Und das funktioniert auch nicht wirklich. Aber die Gedanken schweifen lassen. Also Meditation bedeutet ja, dass man sozusagen die Gedanken nicht, dass man die zulässt und nicht weiter verfolgt. Und das ist eigentlich an nichts denken.
Lieber Elias, ich habe ganz zum Schluss noch eine wirkliche Hürde für dich, bevor du aus diesem Frühstück gehen darfst. Das ist die Frage nach deinem letzten Geheimnis. Gibt es etwas in deinem Leben, was du noch nie mit irgendjemandem geteilt hast? Zumindest nicht in der Öffentlichkeit.
Ich hatte meinen Ohrring.
Ja.
So ein Stecker, so ein Perlstecker.
Mhm.
Das wird damals voll angesagt bei Menschen mit Migrationsgeschichte. Ich hatte wirklich so einen brillanten Ohrring in meinem linken Ohrring. Das spüre ich nämlich gerade hier.
Ja.
Das ist immer noch ein Loch. Hat noch niemand bemerkt. Und ich hatte blondierte Haare, wie in meinem Film. Mit 13 hatte ich blondierte Haare. Es sah Katastrophe aus. Und dazu habe ich Doc Martens getragen mit der britischen Flagge drauf. Ich habe keine Ahnung, was mich da geritten hat. Es war so eine kurze Punkphase. Ich bin sehr froh, dass es keine Fotos, oder ich glaube zumindest, es gibt keine Fotos davon. Aber ich habe mich daran wieder erinnert, als ich jetzt in meinem neuen Film Alter weißer Mann auch eine blondierte, also blonde Haare hatte. Das hat mich an meine Zeit, an meine wilde 13-jährige Zeit erinnert.
Aber weißt du, wie cool das eigentlich ist, dass man sich immer in der aktuellen Zeit, in der man sich befindet, findet man sich ja super. Jetzt stell dir mal vor, du guckst in 20 Jahren in deine alten Fotos rein und du siehst dich von heute. Was meinst du, was du dann denkst?
Also mittlerweile bin ich in so einem Alter, dass man sich immer, wenn man die Fotos sieht von ein paar Jahren, dann denkt man sich, boah, das sah hier noch gut aus. So, weißt du? Also das war ja auch Zeit.
Aber du hast jetzt, nee, aber du hast jetzt, so. Weißt du, was das große Problem ist? Männer werden ja im Alter, werden dir ja immer besser.
Das ist jetzt auch ein Klischee.
Das ist so.
Das stimmt
ist mir
auch
bei
nicht.
Ganz vielen Männern schon aufgefallen.
Wirklich?
Ja, es ist so.
Ich kenne auch ein paar andere.
Guck dir mal George Clooney an.
Ja, gut.
George Clooney wird immer besser, Brad Pitt
bestimmt,
wird immer
das
besser.
Das sind Hollywood-Stars.
Ja.
Die werden bezahlt dafür.
Das sind auch nur Menschen, ach komm, die jetzt bezahlt werden oder nicht.
Es gibt auch ganz viele Frauen, die im Alter toller werden.
Zum Beispiel?
Also, du hast gerade von Sandra Berger zum Beispiel gesprochen.
Ja.
Das ist doch, also Wahnsinn.
Ja.
Weißt du, ich kenne auch ganz viele Kolleginnen von mir. Da fallen mir einige ein, die Paulina Ruzynski, Caroline Herfurth, die sind alle, also je, finde ich, je, ich würde gar nicht das Wort älter ist so, das klingt so uncharmant, aber so.
Die werden immer besser.
Je reifer und älter, ja, das werden richtig, ja, so richtig tolle, also ja, waren schon immer tolle Frauen, aber es ist so, ich finde, die sind noch toller. Also ich glaube, das kann man nicht nur auf Männer beziehen.
Und so eine Blondierung kommt dir auch nicht mehr in die Tüte.
Ja, außer Simon ruft mich wieder an. Beim nächsten Film dann.
Beim nächsten Film. Elias, das war mir ein großes Vergnügen. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir alles Gute und
danke.
Geht ins Kino. Alter weißer Mann. Wirklich sehr, sehr lustig.
Viel Spaß.
Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Der Podcast. Jede Woche neu. Jetzt abonnieren oder folgen für mehr spannende Gäste und entspannte Gespräche mit Katrin Müller-Hohenstein.